Wir sind Klasse. Ein Podcast über Werte, Stärken und das Wesentliche im Leben. Herzlich willkommen zu Wir sind Klasse. Ja, heute haben wir Robert zu Gast. Das ist ein Autodidakt aus Überzeugung und wir reden darüber, wie spannend es sein kann, sich Dinge selbst beizubringen. Den Mut zu haben, den Moment zu leben und immer weiter zu lernen. Nur eben nicht unbedingt auf den üblichen Wegen. Robert hat Drucker gelernt, als Zeitungsdrucker gearbeitet, war Lagerist im Großhandel für Tonträger, hat eine Fortbildung zur Fachkraft für DTP und Typografie gemacht, hat im Kulturverein Prenzlauer Berg gearbeitet und sehr lange als Fachverkäufer für Studiotechnik. Und von 1996 bis 2003 hat er mit seinem Bandprojekt Zero to Nine erfolgreich elektronische Musik gemacht. Und außerdem Vertonung von Filmen, hat programmiert, eine eigene Software entwickelt, die er dann vertrieben hat. Und vor allen Dingen, er macht immer weiter. Und ich bin Yvonne Griesel, Podcasterin und Übersetzerin und freue mich wirklich sehr, dass Robert uns heute von seinem Weg durch die Musikwelt erzählt. Robert, du bist Drucker.
Ich bin ausgebildeter Drucker. Noch in der DDR-Zeit hatte ich eine Ausbildung als Drucktechniker im Neuen Deutschland. Und genau, das hat eine Vorgeschichte. Letztlich war es eigentlich ein Ausweg aus einer ursprünglich vorgezeichneten Idee. Ich habe meine Kindheit so in Zeichenclubs verbracht, hatte also schon immer eine künstlerische Begabung. Dann bin ich Anfang der 80er zum Haus der jungen Talente gegangen. Dort gab es einen Voreignungskurs für die Kunsthochschule Weißensee. Aha. Da bin ich dann auch aufgenommen worden und habe dann quasi auch so 4-5 Jahre verbracht mit dem Ziel, mit dem ursprünglichen Ziel, dann in der Kunsthochschule mal ein Studium aufzunehmen.
Ja.
Ohne Abitur.
Das heißt, du hättest ohne Abitur an die Kunsthochschule, kann man ja immer, das kann man ja auch heute machen, ohne Abitur an die Kunsthochschule. Genau. Und du warst auch gut in deinem Zeichenclub.
Ja, schon.
Und dann hast du die Aufnahmeprüfung gemacht,
oder? Nee, also am Ende hätte dann eine Prüfung gestanden und ich hatte dann, weil ich mir da das erste Mal auch konkret überlegt habe, was passiert denn, wenn ich das jetzt mache, gemerkt, ich verbinde damit gar nichts mit einer Zukunft. Ich hatte keine Vorstellung davon, was dann passiert, wenn ich die Kunsthochschule Weißensee durchlebe und was dann im Anschluss mit mir passiert, was ich dann damit anfangen soll in meinem Leben. Mhm. Da gab es keine Verbindung zu. Und da hatte ich dann auch gleichzeitig noch eine ziemliche Leidenschaft für Musik entwickelt. Ja. War damals ein leidenschaftlicher Hardrock- und Heavy-Metal-Fan. Hab mir dann eine Gitarre selber zusammengebaut, um das da irgendwie mal nachmachen zu können, weil mich das interessiert hat, wie das so funktioniert. Wie macht man diese Musik? Wie kommt dieser Sound zustande?
Dann hast du die Aufnahmeprüfung nicht gemacht. Du hattest gute Chancen gehabt, ne?
Ja, das war so. Also wer da das durchlaufen hat, die war auch ziemlich bekannt, dieser Kurs da.
Ja.
Das haben also sehr viele da auch absolviert und dann erfolgreich da das Studium angefangen. Und, also das hätte sicher geklappt, da bin ich mir ziemlich sicher.
Okay, aber du wolltest nicht. Bereust du das?
Nein. Gar nicht. Also weil ich auch heute noch, auch wenn jetzt vielleicht viele Jahre, Jahrzehnte vergangen sind und man ja immer mal auch Geschichten hört, Leute kennenlernt, die das da gemacht haben, mancher vielleicht auch eine erfolgreiche Karriere in irgendeiner Form hatte, aber ich glaube, das war alles gut so, weil so, wo ich jetzt bin, ist das alles gut so gelaufen und es wäre nicht so verlaufen und ich habe auch heute noch keine Idee, was ich damit hätte anfangen sollen. Mhm. Insofern bereue ich da gar nichts. Ja. Meine Mutter, mein Vater war schon nicht mehr bei uns. Meine Mutter hatte natürlich erstmal mit Entsetzen reagiert, aber sie hat dann auch gewusst, das musste ich ja wissen. Und dann hat sie mir vorgeschlagen, du musst ja irgendwas mit deiner Zukunft machen. Den Druck hast du ja auch von der Gesellschaft bekommen, von der Schule, von allen.
Ja.
Du konntest ja nicht einfach abhängen, wie das jetzt geht, das ging damals nicht. Dann doch irgendwie was in die Richtung zu machen, irgendwas mit Grafik im weitesten Sinne.
Ja.
Der weiteste Sinn war dann der Vorschlag Drucker.
Drucker.
So. Okay. Polygraphie, das ist also nicht direkt grafisch, aber so ähnlich. Und vielleicht gibt es ja von da wieder einen Weg zurück, wenn ich mir das später dann wieder mal anders überlege. Mhm. Ja, dann hatte ich auch keine andere Idee und dann habe ich das gemacht. Aha. Hatte da nicht viel mit zu tun, habe ich dann schon gemerkt, es war ein richtiger Industriejob.
Ja.
Mit Schichtarbeit und ja auch einer relativen Monotonie. und auch körperlich sehr fordernd. So.
Ja, aber damit hast du dann Geld verdient im Prinzip.
Damit habe ich Geld verdient, genau.
Hab dann aber dein eigentliches Ding war, dann fing langsam das mit der Musik schon an bei dir.
Genau. Also das war so, parallel hatte ich mich da also damit beschäftigt, ständig Gitarre geübt und dann mir auch ein richtiges Instrument gekauft, als dann die Wende war.
Ja.
Ein Instrument und Verstärker und so, dass ich also mal was Richtiges in der Hand hatte, nicht nur so selbstgebasteltes Zeug wie vorher.
Achso, du hast ja richtig deine erste Gitarre, die hast du dir selbst gebaut, elektronische Gitarre.
Ja. Habe ich so eine Wanderklampe umgebaut, mit einem Tonabnehmer versehen. Und dann.
Okay, da fängt es schon an, ne? Weil es ist schon auffällig beim Robert, du bringst dir sehr viel selber bei, ne? Mhm. Und dann kam die Wende und dann warst du eigentlich einer, der bei der Entwicklung der elektronischen Musik dabei war, also diese ersten Love Parades. Und dann ging es ja in Berlin richtig zur Sache eigentlich. Dann haben sich die Dinge entwickelt, ne?
Genau, ja. Also dieser neue Sound kam eben nach Berlin Anfang der 90er, Ende 90, Anfang 91.
Ja.
War auch ein extremer Sprung für mich, rein vom Stil her.
Ja.
Also alles, was so mit elektronisch war, war vorher eigentlich mehr so Pop-Zeugs. Das hat man abgelehnt auch lange Jahre. Und dann war das aber doch eine ganz neue Art, mit elektronischem Sound umzugehen. Und das hat mich total gefangen genommen. Genau, da bin ich dann eingetaucht und habe das erstmal auf mich einprasseln lassen. Habe natürlich jede Party mitgenommen, die es damals gab.
Mhm.
Und wollte dann aber auch relativ schnell schon wissen, wie man das eigentlich erzeugt, so diesen Sound. Wie geht das? Womit macht man das? Und wie funktionieren diese Melodien, diese Rhythmen und so weiter?
Ja.
Das habe ich mir dann versucht herauszufinden.
Und das hast du parallel zu deinem Job? Das heißt, du hast immer etwas gearbeitet und parallel hast du dann versucht herauszufinden, wie das funktioniert?
Genau.
Und
ich habe dann nach der Wende ein Angebot gekriegt, in so einem CD-Vertrieb in West-Berlin dann anzufangen, was dann auch wieder toll war, weil es war auch im weitesten Sinne wieder Musik, war so ein bisschen so ein anderer Schwenk in so einer Leidenschaft, die ich eben hatte.
Ja.
Und hab dann da parallel irgendwie mitgearbeitet im Lager und so, genau.
Und aber eigentlich warst du dabei rauszufinden, wie das genau konkret funktioniert, diese elektronische Musik, wie sich das alles entwickelt, weil das waren diese 90er, das war ja noch nicht festgelegt, da gab es keine Ausbildung für, Ausbildung ist ja sowieso nicht, du bringst es dir ja sowieso bei.
Genau.
Hast du denn überhaupt Musikunterricht oder diese ganzen Sachen? Oder?
Na, als ganz kleiner Junge hatte ich das mal. Ich hatte mal Geigenunterricht, da war ich irgendwie noch ein Pimp, vielleicht glaube ich 5 oder so. Mein Vater konnte gut Geige spielen und konnte gut Klavier spielen.
Uh-huh.
Dann hatte ich erst Geige und da bin ich dann irgendwann mal durch eine Aufnahmeprüfung gerasselt. Dann wollte ich Trompete spielen. Ich glaube, das haben meine Eltern mir zwar nie gesagt, aber ich glaube, da sind die irgendwie steil gegangen, bevor ich dann, dass ich jeden Tag
Trompete so übst.
Genau. Und dann haben sie mich für Klavier eingeschrieben, weil so ein Ding hatten wir dann schon zu Hause. Und das habe ich dann aber auch irgendwie auch nur ein Jahr gemacht, bin dann durch eine Aufnahmeprüfung gerasselt und das war's dann mit der Theorie.
Okay, und dann hast du dir dann einfach alles selber beigebracht, was du kannst mit Musik.
Genau. Also es ist ja auch schön, das trifft ja sehr viele Menschen, die damals da auch in diese Szenerie eingetaucht sind, dass man eben da Musik machen kann, ohne ein Instrument spielen können zu müssen.
Aha.
Sicherlich nicht schlecht, wenn man das kann. Ich habe ja ein Grundgefühl schon gehabt zur Musik. Das ist ja sicher schon immer da gewesen, so ein bisschen, auch durch diese frühkindliche Erziehung Musik.
Ja.
Aber du kannst eben auch ohne das, kannst du da eben anfangen. Du musst halt ein Verständnis haben dafür, wie das funktioniert und welche Geräte brauchst du, wie geht man dann mit Computern auch um und so weiter, die ja dann eine immer größere Rolle spielt.
Was war denn der große Unterschied bei der elektronischen Musik? Also was war denn das, was so anders war?
Im Grunde konntest du auch ganz alleine da sitzen und ein komplettes Arrangement erzeugen. Das war so eine große neue Sache. Du kannst da sitzen und hast eben mit Synthesizern, mit Drum Machines, mit Samplern und Computern. Später konntest du eben eine polyphone Musik erzeugen. Das ging eben lange nicht. Vorher musstest du immer Musiker haben. Du musstest einen Gitarristen haben, einen Schlagzeuger, einen Keyboarder oder ein Quartett, ein Streichquartett oder was auch immer. Du brauchtest halt immer Musiker, die eben entsprechend gut sein mussten, um das realisieren zu können, was du willst. Und das war da nicht nötig.
Und das war alles um 1990 rum?
Ja, die 90er, sag ich mal grob. Also so die ersten Jahre war das dann besonders intensiv, auch so eine Findungsphase, so eine Analyse, was brauche ich, was für Geräte sind das, welches technische Wissen brauche ich, um das umzusetzen.
Ja. Und, so und was für Geräte waren das? Waren das Geräte, die waren speziell dafür entwickelt? Oder?
Nö, eigentlich nicht. Sowas gab es damals noch nicht. Heute ist das anders.
Ja.
Heute kann man also ganz speziell für bestimmte Musikstile bestimmte Instrumente da kaufen, elektronische und so weiter. Das gab es damals nicht. Das waren dann Sachen, die sind aus den 80ern noch gewesen, die sind für ganz andere Dinge entwickelt worden mal ursprünglich.
Wie zum Beispiel?
Legendär, TB-303 ist so ein ganz bekanntes Instrument, so eine kleine Acid-Maschine, die eigentlich als Bassersatz entwickelt wurde in den 80ern, wenn man also keinen Basser hatte, dass man das mit so einer kleinen Maschine machte. Aha. Die klang für diese Aufgabe fürchterlich, das funktionierte eigentlich nicht. Aber dann haben in England in den Mitte der 80er Jahre Leute das entdeckt als Musikinstrument, so um so einen ganz neuen Sound zu kreieren, so diesen Acid-Techno-Sound.
Aha, ach so, okay, und haben das dann...
Genau, und so funktionierte das auch mit den ganzen anderen Gerätschaften. Das waren eben einfach Sachen, die waren da.
Und man hat geguckt, wie man die...
Und die wurden verbunden und dann hat man eben daraus dann diese Maschinenmusik kreieren können.
Ja, aber krass, eigentlich muss man sich total viel... Also es war sozusagen alles wie so eine Entdeckerphase eigentlich. Ne? Ja. Es gab nichts Vorgefertigtes und ihr habt das dann alles zusammengesetzt. Und was waren das für Leute? Also du hast da mitgemacht, das heißt, du hast auch angefangen, Gerätschaften auszuprobieren, dir zu kaufen oder zusammenzubauen oder wie?
Ne, also da gekauft vor allen Dingen... auch über Kredite finanziert, mir dann irgendwie einen Synthesizer mal gekauft für viel Geld. Mhm. Und ein Atari irgendwo abgestaubt, dass ich auch einen Computer hatte, um das da irgendwie alles steuern zu können. Du hast dann so Software gehabt, mit wo du dann eben auch so Events, Noten reinmalen konntest, ohne jetzt wissen zu müssen, das ist ein C und das ist ein D, das war völlig egal. Du hast da irgendwie eine Note gesetzt und dann hast du damit irgendwie einen Synthi angesteuert oder eine Drummaschine, wo dann eine Bassdrum rauskam und hast das dann im Computer eben alles arrangiert.
Mhm. Und wie hast du das gelernt? Ich meine, du warst ja dann allein, ich meine, du warst Drucker und du hast mitgetanzt in dieser Zeit, aber und dann hast du die Geräte besorgt. Gab es da eine Gruppe oder wie war das?
Nö, es war in der Zeit, habe ich das alles selber angeguckt und rausgefunden und
eingelesen.
Genau. Und ja, also ein bisschen über Fachzeitschriften hat man ein bisschen was mitbekommen. Ich habe auf den Partys geguckt, was die da so alle rumstehen haben, habe teilweise die Musiker auch gefragt. Mhm. Genau, und dann so, da hat man dann so einen Überblick bekommen, was brauche ich und
Und was wolltest du machen? Wolltest du DJ werden dann oder ist das gar nicht?
Nee, das nicht. Also DJ war dann mir zu fertig. Also das sind ja dann, die legen ja Platten auf und das ist alles schon fertige Musik. Aha. Das wollte ich nicht. Ich wollte das selber machen, das Zeug, was auf der Platte drauf ist.
Also wolltest komponieren.
Ja,
genau. Komponist werden im Prinzip.
Genau.
Ja, und hast du dann auch gemacht?
Ja, ich habe dann irgendwann jemanden kennengelernt, der so ähnlich vor sich hingemusiziert hat.
Ja.
Und wir dann gemerkt haben, das passt irgendwie miteinander. Und wir haben dann angefangen, zusammen Musik zu machen. Ja, haben unser Zeug zusammengeschmissen. Hatten auch eine Weile tatsächlich mal so einen Studioraum noch mit 5 anderen Leuten. Also so einen riesen Freundeskreis. Hatten wir so eine Einraumwohnung, die wir dann da zum Studium gebaut haben. Aha. Die eigentlich zu nahezu 100% von mir und dem Kollegen da, meinem damaligen Partner, belegt wurde. Aha. Ja, und da haben wir dann angefangen, richtig zusammen Musik zu machen und dann auch auf Labelsuche zu gehen und das dann auch irgendwann geschafft.
Und war er genauso wie du, also auch Autodidakt, ihr habt das sozusagen mit den ganzen anderen zusammen entdeckt, an diesem Musikstil und weiterentwickelt. Ja. Okay, dann habt ihr Songs komponiert und dann seid ihr auf Labelsuche schon gegangen. Mhm. Was ja eigentlich krass schwierig ist, nehme ich mal an. Also.
Ja, das ist, da können die Musiker sicherlich alle ein Lied von singen. Mhm. Wenn du das also so einfach aus der Kalten rausmachst, ist das sehr schwierig. Wir haben es gemacht, wir haben es versucht. Ich hatte zwischendrin nochmal das große Glück, ich habe mich beim Senatsrock-Wettbewerb mal beworben. Da konnte man so als Musiker Sachen einreichen und dann da sich drum bewerben, dass man also die Sieger dann von dem Senatsrock-Wettbewerb haben Studiozeit bekommen. Und ich habe da auch gewonnen in der Sparte elektronische Musik und 1995 war das, glaube ich. Also. Und konnte dann zum Beatstudio Wilmersdorf, da konnte ich dann da, ich glaube, eine Woche oder so die Songs, die ich da eingereicht habe, dann da richtig nochmal aufnehmen mit guter Technik und so.
Mischpult. Ja.
Genau. Und mein Mitmusiker damals, den kannte ich da schon, den habe ich da auch mitgenommen. Der hatte auch so 1-2 Songs, die haben wir da auch gleich noch mit aufgenommen. Ja. Und haben
dann hatte der Demo-Band.
Dann hatten wir Demo-Band.
Ja.
Den sind wir dann eben auf Labelsuche gegangen.
Wie macht man das? Wie stellt man sich das vor? Man schreibt die an, man geht hin, man schickt seine Bänder irgendwie.
So ungefähr, ja. Also man versucht es persönlich, das ist immer am besten. Ist auch nicht immer erfolgversprechend. Manche sind dann auch nicht in Berlin, sondern sonst wo. Und man verschickt es mit Post. genau.
Und ihr hattet ja jetzt kein Netzwerk oder so. Oder hat sich das dann schon entwickelt zu der Zeit, dass man sich dann gekannt hat? Weil diese elektronische Musik war ja dann völlig in der Aufbruchstimmung. Was waren da für Leute unterwegs?
Alles. Also es war wirklich toll auch, weil das so breitbandig war, auch aus der ganzen Welt. Also das war sicherlich auch einer der Gründe, warum das so explodiert ist hier in Berlin.
Ja.
Weil das eben durch diese Ost-West-Nahtstelle, die dann plötzlich weg war, hat das unheimlich viele Leute angezogen. Und auf einmal waren ja auch lauter leere Räume da, Räume, wo man nicht wusste, was ist denn das jetzt, hier eine Fabrikhalle, die gehört jetzt gar keinem gerade oder keine Ahnung. Ja.
Ja.
Das war einfach eine riesengroße Spielwiese. So ein bisschen so ein rechtsfreier Raum vielleicht.
Ja.
So. Und das hat eben sehr viele Leute angezogen. Es waren aus allen Gesellschaftsschichten, glaube ich, da die Leute und wirklich auch aus der ganzen Welt. Das war toll. Also
ja. Das war dann aber um die Love Parade rum so entwickelt diese, oder die Love Parade war nur ein kleiner, das ist das, was Teil, ich mitgekriegt habe.
Genau.
Das war eigentlich nur das, was man gesehen hat.
Ja,
ne?
Ja, das ist nur ein Teil. Also das eigentlich ist das ja nur so ein einmal im Jahr da so ein Riesending gewesen, mal
ja.
So als, um sich mal öffentlich zu zeigen. Aber die ganze restliche Zeit dazwischen, die ist es eigentlich, die das dann ausgemacht hat. Die ganzen
und wo Parten. Hat sich die abgespielt?
Berlin, Mitte, Prenzlberg, Friedrichshain. Und dann auch so im Umland irgendwelche Open Airs, die es dann schon auch irgendwo gab, ja. Aber vor allen Dingen hier so in Berlin, im Zentrum.
Aha,
E-Werk kennt man vielleicht.
Ja, ja, genau.
Dann in der Köpenicker Straße gab es das Walfisch, dann gab es da den Planet, auch ziemlich bekannte Clubs. Tresor, ganz berühmt.
Ja.
So die wichtigsten, aber da gab es noch ganz viele andere. Manche auch nur kurz mal oder haben dann alle Monate mal so die Location gewechselt.
Cool.
Ja, ja.
Und dann hat sich sozusagen diese internationale Gemeinschaft zusammengeschlossen. Dann habt ihr also die Labels, dann hattet ihr ja schon Leute, die man fragt und über die man geht oder dass man Labels anfragt. Oder wollten das dann alle? Wollten alle komponieren? Weil
naja, wie soll ich sagen? Man hat das schon so für sich gemacht. Das weiß ich nicht tatsächlich.
Mhm.
Also es gab ganz viele Produzenten natürlich. War ja doch ein sehr hoher Output auch. Man hat ja, wie sie nicht wöchentlich, wie sie nicht Dutzende Neuveröffentlichungen und so. Aber eben auch nicht nur hier, sondern weltweit.
Mhm. Das Zentrum war schon in Berlin, ne?
Na, Berlin war,
der wichtigste
Punkt in der Welt für eine gewisse Zeit.
Ja.
Es war so ein bisschen die Geburtsstadt, um das eben wirklich auch so weltweit so wichtig zu machen.
Ja.
Gab es vorher schon in Detroit, gab es da mal was, es gab in England was, also gab es schon an verschiedenen Stellen in der Welt, wo es auch vorher schon gebrodelt hat. Aber das floss dann hier alles mit ein.
So, okay.
Naja.
Das ist ja schon mal extrem spannend. Und dann habt ihr das an die Labels geschickt.
Und dann hat sich, wie es so zufällig immer ist, irgendein DJ, der es ganz toll fand, was wir machten, der hat da irgendwie mal ein Band in die Hand gekriegt. Ich weiß nicht mehr genau wie, aber der hatte irgendwie mal eine Kassette damals noch von uns und der kannte ein Label und hat denen das da vorgespielt und die fanden das auch ganz toll und die wollten das dann unbedingt auch veröffentlichen. Und dann haben sie uns eben angeschrieben und dann sind wir da hingefahren und haben dann da einen Vertrag mit denen gemacht und dann auch Platten da veröffentlicht. Ja,
ja, krass. Wie hieß denn eure Gruppe?
0 to 9 war das.
Mhm.
Ja.
Kann man noch hören, ne?
Ja.
Für Internet. Die uns jetzt zuhören, die wollen das ja alle hören. Ja, irre.
Mhm.
Und dann habt ihr eine Platte gemacht und stimmt, wart mal, auf Kassette habt ihr noch das eingereicht?
Naja, das war noch die Zeit, wo man das also selber noch unter die Leute gebracht hat, so Demos und so, das war noch Kassette. Oder dann auf DAT-Bändern hat man das einem noch dann zu den Labels getragen, um dann das auch in einer guten Qualität mal vorspielen zu können.
Ja, ja, krass. Okay, und dann seid ihr richtig durchgestartet, ne? Seid ihr auf Tournee gegangen, habt ziemlich viel gespielt, ne?
Genau.
Ja, ja. Auch international.
Ja, war auch.
Wo wart ihr überall nochmal?
Naja, viel im Ruhrgebiet haben wir gemacht auch.
Weil das Label in Bocholt war.
Da, genau. In der Schweiz waren wir, in Dänemark waren wir, waren in Japan dann ganz am Ende auch mal. Also sind gut rumgekommen, so, ja. Und auch in Berlin natürlich, in Deutschland.
Ja. Ja. Und das hast du dann 10 Jahre oder so, habt ihr das gemacht?
7,
ne?
Insgesamt. 7 Jahre.
Ja.
Bis 2002, genau.
Bis ihr euch dann getrennt habt, also, oder?
Genau.
Ja,
ja, es hat sich dann eben auch, ich musste ja auch irgendwo, auch wenn das toll war und erfolgreich, aber es ist natürlich so ein, man kann davon eben auch noch nicht leben, das reicht natürlich beileibe noch nicht, ne? Das ist,
Stimmt, du warst dann in dem CD-Verleih und ein bisschen parallel, aber das kann man ja nicht schaffen. Also man kann ja nicht beides immer schaffen. Ne?
Mhm, genau, also ich musste halt meine Brötchen verdienen. Ich habe dann noch verschiedene Jobs gehabt.
Mhm.
Zwischendrin auch meine Fortbildung, wo ich dann auch mal gelernt habe, richtig mit Computern umzugehen. Also nicht nur mit dem Atari, sondern eben richtig auch mit Mac und PC. Das war natürlich dann schon eine sehr wichtige Sache, auch für später, weil dann die eine sehr große Rolle irgendwann mal auch im Musikproduktionsbereich dann gespielt haben.
Als ihr euch auseinanderdividiert habt, war, ja gut, dann war sozusagen dieses kreative Duo auseinandergegangen und dann hast du auch aufgehört damit.
Genau, also es hatte sich so ein bisschen ausgelebt miteinander, es war irgendwie so ein kreativer Punkt war erreicht, wo es eben nicht mehr so miteinander richtig ging. Mhm. Die Belastung war sehr hoch, weil ich habe dann, 2000 war das, hatte ich ja angefangen auch schon bei einem großen Musikladen als Verkäufer dann zu arbeiten, mhm, auch Vollzeit, und das war schon auch sehr anstrengend, weil das eben beides gleichzeitig intensiv war.
Das, ne? Geht also ja gar nicht, sein, zwei volle Jobs.
Und dann eben auch 40 Stunden dann am Laden, auch mit Wochenende und so. Und dann jeden Urlaub genommen, irgendwo für die Gigs und für Musikproduktion. Das war schon ganz schön anstrengend. War toll, aber war eben auch ganz schön bis ans Limit. So.
Ja.
Genau. Und dann, ja, wie gesagt, haben wir da so das dann austrudeln lassen. Und
dann bist du in den Verkauf gekommen, also in Musik, dann kam es ein bisschen zusammen. Also das ist ja dann sozusagen, dann kam deine Leidenschaft zusammen mit deinem Beruf. Das war ja jetzt vorher immer nicht gewesen. Du hast ja immer
dieses so richtig
Brot und kreativ getrennt, genau, eigentlich.
Ja, weil die Jobs hatten immer so ein bisschen was damit zu tun, ja, natürlich. Aber das war dann schon doch eine sehr enge Verbindung. Also da in den Musikladen zu arbeiten, ist wirklich toll, weil man unheimlich, wenn die ganze Zeit ja nur mit Technik zu tun hat, mit auch ständig neuer Technik, die ganze Zeit auch darüber sprechen kann, einen Haufen Leute kennenlernt, jeden Tag neue und eben alles Leute, die eine ähnliche Leidenschaft haben. Also jetzt vielleicht nicht alle dieselbe Musikrichtung oder so,
ja, aber ja,
es ist eben doch schon eine sehr verbindende Sache, dann ständig mit Kundschaft auch zu tun zu haben.
Ja, und du bist ja eigentlich nicht, du hast ja nicht gelernt oder so, nee, verkauft, sondern das war auch wieder, das musstest du dir kurz auch mal eben beibringen. Aber es,
genau, das funktioniert ganz gut. Da bin ich sicher jetzt nicht so der Einzige, das ist häufiger so in dem Bereich, dass da Leute, man sollte schon von Musik irgendwie was,
ja,
verstehen ein bisschen. Man sollte also da nicht irgendwie sich nicht mit verbunden sein. Wenn man sich damit verbunden fühlt, dann schafft man das auch, das mit dem Verkaufen dann dazu lernen.
Zu beraten. Und wenn, ja, du sagst mit Technik, also es ist wahrscheinlich im Musikbereich viel mehr mit Technik zu tun, als man denkt, ne? Also als ich mir jetzt vorstelle, es ist jetzt nicht Instrumente verkaufen, sondern da ist es ja jetzt schon, oder in dieser Zeit fing es ja schon an, dass du unheimlich viel mit technischen Geräten zu tun hattest dann.
Genau. Also speziell der Bereich, den ich da hatte, der war so Aufnahmetechnik, wo der Computer eine Riesenrolle spielte. Auch Hardware natürlich, genau. Also
Software vor allen Dingen.
Software auch, ja, genau. Instrumente gab es ja auch, also wir haben auch Gitarren im Haus verkauft, ein Schlagzeug und,
ja,
alles.
Ja, aber du wärst eher im technischen Softwarebereich.
Ja, ja, ja.
Aber das ist doch was, gut, da hattest du diese eine kleine Fortbildung. Also ich meine, bis jetzt, wenn ich jetzt richtig verstehe, du hast halt Drucker gelernt, aber irgendwie im technischen Bereich eine Ausbildung hast du ja weiter nicht gehabt. Das, nein, heißt, auch das hast du dir wieder, ja, selber beigebracht.
Genau.
Also das heißt, ich versuche immer herauszufinden, was die Menschen so antreibt hier. Mhm. Bei dir ist das eigentlich immer, du entdeckst irgendwas, was dich interessiert, was dich fesselt. Mhm. Und suchst du dann den Weg dahin oder wie?
Ja, so kann man das sagen, genau. Also es muss irgendwas, wenn ich irgendwas toll finde, mich irgendwie irgendwas leidenschaftlich ergreift, sage ich mal,
ja,
dann ist das häufig oder eigentlich bis jetzt immer so gewesen, dass ich dann auch wissen wollte, wieso und wie funktioniert das? Also wie macht man das? Also gerade so kreative Produkte, Musik. Ich habe dann entdeckt, so eine Software-Programmierumgebung, in der man mit grafischen Mitteln Abläufe kreieren kann, um das mal so zu beschreiben. Also ein Programmieren nicht in dem Stil, wie man das so sich vorstellt, dass ich mich hinsetze und jetzt nur so Quellcode erzeuge,
ja,
sondern anders. Man erzeugt so grafische Elemente, man benennt die, die haben so eine bestimmte Funktionalität und diese einzelnen Elemente kann man dann so mit virtuellen Kabeln miteinander verbinden und daraus entsteht dann ein Programmablauf, mhm, im weitesten Sinne. Das habe ich entdeckt.
Wofür braucht man sowas?
Naja, es gibt so eine Softwareumgebung, die schon relativ lange so im akademischen Bereich verwendet wurde. MaxMSP heißt die. Mhm. Die Wurzeln liegen, glaube ich, auch schon in den 90er Jahren oder noch früher.
Ja.
Glaube ich, aus Paris kommt das ursprünglich mal. Und das habe ich irgendwann entdeckt für mich und habe gemerkt, dass das unheimlich viel Spaß macht, da komplette Software-Tools selbst erschaffen zu können.
Okay.
Das fand ich ganz toll. Und dann wollte ich wissen, wie das geht.
Klar. Ja. Dann hast du es dir beigebracht.
Dann habe ich mir das beigebracht. Ja, das musste, ja.
Und wofür?
Naja, ich habe das benutzen? Also mittlerweile gibt es da sehr viele Möglichkeiten. Es gibt da so Musikproduktionssoftware, also wo man Songs richtig aufnehmen und arrangieren kann und so. Da ist das als Teil dabei. Kann man innerhalb dieser Umgebung, die da drin ist, kann man eben eigene Instrumente erzeugen und oder Effekte oder Steuerung für das Programm und so weiter. Und man kann es eben aber auch schon immer und vor allen Dingen eben damals ausschließlich nehmen, um eigenständige Softwareprogramme zu erzeugen. Man konnte sozusagen Musikinstrumente mit kreieren, die im Computer laufen, oder irgendwelche Controller oder Steuerungssoftware kreieren. Sowas habe ich dann gemacht. Genau. Das war eben die Möglichkeit. Also man konnte auch völlig andere Sachen damit machen. Also man kann auch Internet mit einbinden. Man kann auch Sachen machen, die man auch mit traditionell mit textbasierten Programmieren macht, die nichts mit Musik zu tun haben.
Ja.
Da geht eine ganze Menge. Aber eben die Möglichkeit, da was Eigenes zusammenzubauen, dass man dann einfach mit Doppelklick aufmacht und als Programm benutzen kann, um Musik zu machen oder als Hilfstool für Musik.
Ja.
Das hat mich eben fasziniert. Das habe ich dann eben, musste ich mir dann eben beibringen. Habe ich aber auch gerne gemacht.
Genau. Das heißt, das hast du dann angefangen zu programmieren, aber das war jetzt nicht Teil deiner Arbeit, sondern das hast du auch wieder nebenbei gemacht, dann weil es dich interessiert hat und genau. programmiert hat. Und was wolltest du damit genau? Also ich meine...
Naja, ich wollte da zweierlei. Also ich hatte, wie gesagt, eine bestimmte Idee, eigentlich gleich auch eine Programmidee.
Ja.
Und dann wollte ich auch mal gucken, ob ich es hinkriege, das übers Internet verkaufen zu können.
Dein Programm dann?
Genau. Ja, und das habe ich dann auch gemacht und habe mir dann noch HTML beibringen müssen, dass ich dann mir auch eine Webseite irgendwie mache und musste man so mit Seriennummern sich beschäftigen, dass man das also auch irgendwie schützt, damit man es auch verkauft kriegt und das nicht einfach jeder gleich aufmacht und benutzt. Genau, und dann Vertriebsweg aussuchen. Das ist
krass.
So, ja, das hat Spaß gemacht. Hat, also das war auch, also auch weil so dieses Gesamte, so dieses von der kreativen Idee bis zum verkaufsfähigen Produkt, das mal so durchzuziehen.
Ja.
Das hat sehr viel Spaß gemacht, ja. Und es hat auch hingehauen, hat funktioniert.
Hat hingehauen, das ja. hast das Programm verkauft und konntest wieder ein bisschen von leben praktisch.
Naja, das war jetzt nicht so, das ist wie, glaube ich, immer so, so, die Arbeit, die man reinsteckt, die kriegt man wahrscheinlich nie raus, aber es war ein kleines Zubrot, es war schön. Und
ja, und es war wieder was ich dann, also es war ja wieder so der Anfang von etwas, ne? Also das gab es halt noch nicht, diese Sachen, oder die haben sich dann damals entwickelt.
Naja, es war... Was ich weiß gar nicht, wie sehr das heutzutage überhaupt so ist, dass man da jetzt so das so weit treibt, kommerziell. Also das weiß ich nicht genau, kenne ich auch niemanden, der das macht. So. Ich wollte das, ich wusste, man kann es da hinkriegen, ich habe es gemacht. Es ist mittlerweile ja, weil ich kurz vorhin erwähnt habe, Bestandteil von so einer Musikproduktionssoftware. Da passiert ganz viel. Da gibt es auch Webseiten, wo man ganz viel sich runterladen kann. Da wird es auch Leute verkaufen, auch was und so weiter. Ja. Aber ich habe das zu einer Zeit angefangen, da gab es das in dem noch nicht so, da war das noch nicht so verbreitet, ja.
Das heißt, du magst immer ganz gerne anfangen, wenn es sowas noch nicht gibt, ne? Du programmierst immer noch eigentlich, ne? Du machst
also
es immer,
das
ne?
schon auch, ja. Ich mache dann, also ein Freund von mir, der baut auch so Hardware-Geräte für Musik und für den programmiere ich auch ab und zu mal da Sachen und auch für einige andere, die so in diesem Freundeskreis sind, da kommt schon immer mal was, genau. Das mache ich so nebenbei.
Aber du hast auch noch Filmmusik eigentlich gemacht, ne?
Ja.
Wie bist du denn dann da hingekommen?
Ja, der Freund, den ich gerade erwähnt habe, den kenne ich auch schon relativ lange. Mit dem habe ich auch irgendwann mal so ein bisschen angefangen, Musik zu machen nebenbei. Und da haben wir auch eine ganz gute Wellenlänge zusammen gehabt. Und da haben wir dann zusammen mal unsere Filmproduktionsfrau kennengelernt, die also so eine Independent-Produktion hatte. Und mit der haben wir dann mal geredet und haben überlegt, können wir mal was zusammen machen. Und dann haben wir mal einen Film für sie gemacht, so ein Werbetrailer vertont und das funktionierte super. Da waren wir alle mit zufrieden mit dem Ergebnis und dann haben wir das zusammen eine ganze Weile weitergemacht. So für Literaturwerkstatt haben wir für Poesiefestival die Kinotrailer gemacht. Zebra Filmfestival, was glaube ich alle 2 Jahre lief, glaube ich immer noch gibt, weiß ich nicht genau.
Ja.
Haben wir gemacht, genau. Für die BVG haben wir was gemacht. Für eine Wohnungsbaugesellschaft mal eine relativ lange Dokumentation. Ja, war eine ganze
Also schon Menge. Ernst, also schon.
Waren tolle Sachen, waren auch irgendwie, also auch amtliche Sachen immer.
Ja.
Auch da ist es dann so die Frage, wie weit kriegt man das eingefangen, um davon leben zu können. Also das hat so auch nie gereicht.
Also.
Ja, aber das war auch nicht schlimm. Es hat auch funktioniert genauso gut. So nebenbei.
Und diese Sachen, also ich meine, Filmmusik ist ja noch mal wieder was anderes. Das heißt, du musst ja mit Film arbeiten, du musst wiederum mit einer anderen Software arbeiten. Das ist auch wieder was du dir dann selber beigebracht hast oder was, wo ihr euch dann eingearbeitet habt selber.
Genau, da ist der Sprung jetzt nicht ganz so riesig erstmal. Also da sind es dann eher andere Sachen, die interessant waren. Da war es vor allen Dingen interessant, dieser ganze strukturelle Ablauf einer, so einer gesamten Filmproduktion, wo man ja selber an so einem bestimmten Punkt hängt, nämlich ganz am Ende.
Ja.
Wo man dann eben auch lernen musste, mit ursprünglich großen Zeitvorgaben, die man hatte, nachher dann nur mit deutlich weniger auskommen zu müssen, weil man ja am Ende war und dann alles kompensieren musste, was dann so vorher an Verzögerungen aufgetreten ist im Plan. Und dann ist eben aus einem Monat ist eine Woche geworden oder so. Ne? Das war dann schon eher so interessant, diese ganzen Strukturen mitzuerleben. Teilweise auch Dinge zu machen, die man vorher nicht gemacht hat. Einmal habe ich auch Ton geangelt mit, also habe ich auch so O-Ton mit eingefangen.
Ja.
Das war nochmal so eine neue und spannende Geschichte.
Bist du denn dann bei der Musikrunde, also bist du bei Heavy Metal gestartet über elektronische Musik und jetzt bei der Filmmusik, ist es jetzt in eine andere Richtung wieder oder bist du so ein bisschen, ist die Musikrichtung die gleiche?
Naja, es war schon elektronisch geprägt, das war schon, das war es schon. Also so ein bisschen breitbandig funktionierender, jetzt nicht so Underground-Sound oder so.
Ja.
Das war schon ein bisschen anders, aber es war dann ja partiell immer noch so ein bisschen elektronisch alles. Und auch eher ausschließlich so produziert. Also alles im Computer gemacht und mit Synthesizern und Samplern und so weiter.
Ja.
Genau.
Ich überlege gerade die ganze Zeit, wenn man so Kinder hat, du hast ja auch eine Tochter.
Ja.
Wir haben auch Kinder, wir haben große Kinder, die einen so fragen, wie es so ist oder diese Zeiten, wenn man sich entscheidet, dieser Horror, dass man keine Ausbildung hat, dass man irgendwie eine falsche Abzweigung nimmt, dass man sowas wie Weißensee ausschlägt und dann geht man seine Wege immer so nach, du bist ja im Prinzip deine Wege, wenn ich das so richtig verstehe, nach Leidenschaft gegangen, ne?
Genau.
Also da, wo deine Leidenschaft war und wenn du ein Ziel für dich entdeckt hast, dann bist du dahin und das hat ja auch meistens super erfolgreich geklappt. Also ich meine, du hast ja in jedem Bereich, den du da anvisiert hast, das geschafft eigentlich.
Ja.
Gibt es einen Ratschlag, den du der Welt mit auf den Weg? Also ja, weil ich finde das schon sehr, sehr außergewöhnlich und sehr beruhigend, dass sowas so geht, dass man vielleicht auch mal was wagen kann oder einen anderen Weg gehen kann.
Ja, naja, ich glaube, dass das einfach sehr wichtig ist, dass man... Ich kenne das natürlich nicht anders. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das gar nicht da ist. Ja, vielleicht weiß ich nicht, ob es Menschen gibt, die nichts haben an Leidenschaft. Aber das ist schon wichtig, wenn du sowas hast, dann dem auch nachzugehen. Aber bei mir war es so eine Selbstverständlichkeit, dass das war immer so eine Verbindung. Also ich wollte was, ich habe was gemerkt, das ist toll. Und dann war es für mich völlig klar, das eben zu ergründen, dann dem auch nachzugehen.
Ja.
Das sollte man immer machen. Die Möglichkeiten, sich auch selbst was beizubringen, muss ich sagen, sind ja jetzt immens. Dass, wenn ich mir das noch vorstelle, durchs Internet, was heute möglich ist, das ist unglaublich.
Stimmt, du hast es ja noch lang davor gemacht. Ne?
Ja, die ersten Jahre war ja nichts, da musstest du, das ist schon echt krass unterschiedlich. Also hast du dann natürlich über Fachzeitschriften, hast du dann einen Haufen Geld bezahlt für irgendwelche Bücher und Zeugs, was aber auch nicht das Richtige oder nicht so richtig gut.
Ja.
Und so. Und das ist jetzt zwar auch manchmal ein bisschen anspruchsvoll, weil man irgendwie sozusagen das Gute und das Schlechte voneinander trennen muss, also auch einschätzen können muss, ist das jetzt amtlich und vielleicht, aber das kann man ja alles gegenprüfen und so. Aber das ist wirklich unglaublich heute, das finde ich wirklich auch ganz toll. Du willst irgendwas wissen, du willst in irgendeinem Bereich, willst du irgendwas rausfinden oder so, das ist relativ leicht, da an Informationen zu kommen, wo man sich früher hätte in den Bibliotheken die Hacken abgelaufen. So.
Ja.
Das finde ich wirklich toll. Und das.
Und du machst es weiter, ne? Du arbeitest dich weiter in Bereiche ein. Weil jetzt ist es gerade so, darf ich sagen, dass der Musikladen, also jetzt macht er gerade zu.
Genau.
Das heißt, du bist jetzt in einer Neuorientierung. Aber du weißt es noch nicht, ne?
Nö, das weiß ich noch nicht. Also ist ja auch noch frisch alles. Ich habe ja auch ein bisschen Ruhe dabei. Ich kann also, jetzt muss ich jetzt nicht morgen schon mir Sorgen machen.
Ja.
Und so. Aber ich denke, da wird sich was finden. Es geht weiter.
Es geht weiter, du bist da eigentlich immer relativ gelassen und positiv. Ja, ja, großartig. Also Leute, ich glaube, vom Robert kann man auch viel lernen, vor allen Dingen an Gelassenheit und Selbststudium. Okay, danke dir.
Ja, sehr gerne. Danke auch.
Dann wünsche ich dir mal viel Glück und bin super gespannt, was dabei rauskommt. Alles, was wir heute hier gesagt haben, alle Musik, alle Geräte, das könnt ihr alles in den Shownotes nachlesen. Da könnt ihr Musik hören und rausfinden, wo Robert noch was hinterlassen hat an Spuren.
Ja.
Ciao.
Tschüss.
Das war Wir sind klasse. Ja, schön, dass ihr wieder da wart. Es freut uns sehr, dass ihr uns zuhört. Wir freuen uns auch immer über eure Feedbacks. Die könnt ihr uns nach wie vor unter info@wirsindklasse.com schicken, aber auch auf Facebook und Instagram. Informationen kriegt ihr wie immer auf der Seite www.wirsindklasse.com. Und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.